Ey Leute, ich bin aufgeregt. Wir sind aufgeregt. Ja, es ist endlich wieder soweit. Die geilste Zeit des Jahres ist wieder am Start. Es ist Halloween, es ist Oktober. Besser geht's gar nicht, ja. Und damit beginnt offiziell jetzt unsere Spooky Season, unsere absolute Lieblingszeit. Und wir fiebern schon dem großen Tag am 31.10. entgegen. Und deswegen haben wir uns für euch was richtig Tolles einfallen lassen. Klasse. Der Film, den wir heute besprechen, ist ein absoluter Must-Watch zu Halloween. Hat absoluten Kultstatus und meiner Meinung nach kann man ihn auch super gerne, was diesen Kultstatus um Halloween betrifft, auch mit John Carpenters Halloween mithalten auf jeden Fall. Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, heute dreht sich alles um den Film Trick or Treat aus dem Jahr 2007, geschrieben und inszeniert von Michael Dougherty. Doch das Geile an diesem Film ist nicht nur, dass er diesen geilen EC-Comic-mäßigen Look hat und eine geile, smarte Anthologie-Geschichte erzählt, sondern er ist weitaus mehr. Denn dieser Film erinnert uns daran, wo Halloween oder besser gesagt Samhain ursprünglich herkommt, welche Bräuche und welche Regeln die Nacht bestimmen und warum es gefährlich ist, sie zu brechen. Außerdem werfen wir noch einen Blick darauf, wie sich die alten keltischen Rituale bis heute in unserer modernen Feierkultur widerspiegeln und wie sie im Film wiedergegeben werden. Also, willkommen zur ersten Episode unseres Halloween-Specials von Horrorherz.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, wie geht's dir?
Willkommen, willkommen wieder in einer neuen Episode Trick or Treat. Mir geht's gut. Denn wir reden ja heute über einen Film, den wir beide sehr, sehr geil finden.
Du, lass uns straight reinjumpen. Ja, Trick or Treat ist uns super krass ans Herz gewachsen. Und kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal den Film gesehen hast und wie er so gleich zu Beginn auf dich gewirkt hat?
Also das war auf jeden Fall so Liebe auf dem ersten Blick. Also ich habe sofort den kompletten Vibe aufgesaugt. Das ist halt einfach so eine richtige Herzensangelegenheit, dieser Film, auch von Michael Dougherty. Und das spürst du halt eben total. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war definitiv nicht. Ich glaube, 2009 kam der dann irgendwann auf Scheibe erstmal. Ne,
Ja.
2007 ist er ja veröffentlicht worden, aber 2009 gab es den, glaube ich, erst so. Und
Ich glaube, 2007 wurde er abgedreht und war
oder
gerade
so.
quasi ready for Release, aber der wurde irgendwie von Warner Brothers in dritte, vierte Reihe geschoben, weil die den irgendwie nicht für geil genug gehalten haben.
Ich verstehe, ey, wirklich.
Man versteht's. Ich verstehe es auch nicht. Da hat er irgendwas anderes Prio. Und ja, ich sag mal so, können wir froh sein, dass sie ihn dann 2009 doch irgendwie straight to DVD rausgebracht haben.
Ja, aber ich habe ihn auch nicht gleich 2009 oder so. Es hat bei mir erstmal gedauert. So, ich habe den, ja, der ist mir gar nicht so auf dem Schirm gewesen, einfach, keine Ahnung. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, 2015 oder so, erst wirklich viel später habe ich den irgendwann mal gesehen. Und ja, vielleicht gleich in den Film verliebt halt, wusste gleich, oh, den werde ich jetzt öfters gucken.
Voll.
Aber mir war auch gleich klar, den werde ich auch nicht andauernd gucken. Also der kommt nicht jede Woche in den Player rein, ne?
Ja, tatsächlich, guter Punkt, ne? Also, wir haben uns ja abgesprochen, ich so zu Serkan, ey Bro, sag mal, gucken wir uns den Film jetzt nochmal an, weil ich hatte irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Es hat sich irgendwie falsch angefühlt, den Film jetzt irgendwie nicht an Halloween zu gucken.
Hat er
Und
auch
habe ich
gesagt,
mir,
gleich,
ne?
sorry, aber dann kommt gleich Sam irgendwie vorbei und killt uns, weil wir
Ja,
irgendwie den Spirit killen.
die fucking Halloween-Polizei, Alter, ist am Start und rammt uns sein Candy Corn in den Nacken, ja. Und aber zum Glück war Serkan auch so, Digga, ich kann ihn jetzt auch nicht gucken, Alter.
Wie war das bei dir so? Du hast den, glaube ich, hast den vor mir, glaube ich, schon gesehen, ne?
Digga, ich kann es dir auch wirklich nicht
Weißt du
sagen.
auch nicht,
Also
oder?
ich glaube, irgendwann habe ich den tatsächlich das erste Mal auf einer Halloween-Party gesehen. Da lief er so im Hintergrund im Fernsehen drinne. Und dann habe ich den ja, so mitbekommen und habe irgendwie nur so 5 Minuten davon geguckt oder ja, so aktiv so mich versucht darauf zu konzentrieren, weil 1-2 Bierchen waren auch schon dabei so. Und das hatte mir so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, nee, Alter, den gucke ich mir jetzt nicht an. Und der lief ja auch irgendwie schon so über die Hälfte. Und dann dachte ich so, nee, Digga, den gucke ich mir jetzt nicht an. Ich mache jetzt wieder mein Ding hier auf der Party. Und dann, als ich aber zu Hause war, dann habe ich mir den Film aus dem Internet rausgesucht und habe den dann geguckt, bin nach 5 Minuten eingepennt, weil drunk und so und müde und später oder früher morgen. Und habe mir den dann am nächsten Tag nochmal in aller Ruhe angeguckt und ich war alter Schwede. Also ich dachte mir so, boah, was ist das? Wenn es einen perfekten Halloween-Film gibt, dann ist das der perfekte Halloween-Film, Alter.
Dachtest du jetzt auch, war jetzt glaube ich, gerade jetzt war ich Zeuge des perfekten Halloween-Films. Ja, ja, den muss man erstmal challengen, dass man den irgendwie vom Thron kippt. Aber weil du gerade gesagt hast, dann hast du sofort abgebrochen und hast nicht weitergeguckt. Bist du auch so einer von denen, die, wenn jetzt ein Film irgendwie läuft, irgendwo, dass du dann keinen Bock hast, du willst wirklich von vorne bis hinten gucken? Oder guckst du auch manchmal Filme so mittendrin und bleibst einfach dran?
Hey, das ist wirklich maximal situationsabhängig. Ne? Und bei Trick or Treat habe ich sofort gemerkt, das steckt eine richtig krasse Hingabe hinter. Da ja. Steckt richtig krasse Liebe zum Detail dahinter. Ne, weil wenn du das mal anguckst, diese 4 Geschichten oder 5 Geschichten, die sie da haben, diese Anthologie-Stories, die, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber das sind nicht einfach irgendwelche Halloween-Geschichten, die thematisch zur Nacht des Grauens passen, sondern dahinter verbirgt sich ja entweder eine urbane Legende, eine Folklore, ein keltisches Ritual,
ja, Mann.
Und so weiter und so fort. Und das habe ich halt sofort gecheckt. Und das macht es halt so übertrieben besonders. Und diese Bildsprache mit dieser Liebe für diese orangenen Farben und ja, Dunkelheit und
armen Farben, ne,
also
überall also, die Lanterns und
ja, Mann, total, ne? Und das ist schon, und da ist mir so aufgefallen, okay, in dem Film, den gebe ich mal meine besondere Aufmerksamkeit, weil erstens, ich liebe Horror, zweitens, ich liebe Halloween und deswegen war es für mich einfach klar, okay, den werde ich mir jetzt nicht so halbherzig angucken zwischen Bier und etc. Nee. Und deswegen, war nicht drin. Und ich bin froh, dass ich mein erstes Mal mit Trick or Treat nicht so hingeschlottert habe.
Nee, das ist so ein Film, deswegen, der kommt bei mir auch immer nur am 31. rein, All Hallow Eve so quasi und dann einfach nur genießen und da will ich auch meine Ruhe haben, da wird das Smartphone ganz weit weg gepackt, damit ich bloß nicht verleitet werde, nochmal irgendwie bei Insta reinzugucken oder sonst irgendwas zu checken. So ein Film, da will ich einfach eingesogen werden in diese Suburb Feeling, dass ganz du da hast, genau, diese warmen Farben, überall diese Jack-O-Lanterns und Fun Fact übrigens, diese Jack-O-Lantern habe ich gelesen, da ist keine von den Jack-O-Lanterns eine echte Jack-O-Lantern. Alles Schaumstoffdinger. Ja, soll aber nicht den Spaß schmälern, man bekommt es eigentlich nicht mit, aber ich fand es nur lustig, weil die am Set wohl auch immer rumgejoked haben und gesagt, no pumpkin got harmed in this movie, ja?
Ey, ist es nicht, steht es nicht sogar am Ende in den Endcredits? So von wegen, no pumpkins were harmed during the making of this film oder so?
Ey, kann sogar sein, dass ich es daher habe und ich dachte, ich habe es woanders gelesen. Wer weiß, ich weiß es jetzt auch nicht genau.
Also ich sag's mal so, das macht ja auch maximal Sinn, wenn du mal siehst, wie viele Kürbisse in diesem Film vorkommen. Ne? Also weiß nicht, ich würde jetzt mal schätzen, aber in dem Film vielleicht so um die 100 bis 200 Kürbisse will ich jetzt mal.
Locker, irgendwo dazwischen, ne? Auf jeden Fall. Auch die Dinger, die kaputt gemacht werden und geschnitzt werden und weiß, man, das ist einfach zu viel und es stinkt ja auch irgendwann und verfault und geht halt
nicht. Ich stell mir, ja genau, und da muss natürlich, so ein Film wird natürlich nicht innerhalb vom Tag gedreht, ne? Und dann stell dir mal vor, du hast dann halt diese Kürbisse und dann nach 2-3 Tagen musst du da irgendwelche Requisiteure wieder zu ran schaffen, die dann die nächsten 100 Kürbisse für dich schnitzen. So.
Deswegen, Mann, deswegen.
Ja, voll geil. Ja, auf jeden Fall. Und
Sorry, du hattest noch gesagt, da habe ich nämlich auch überlegt, ich habe auch immer Anthologie gesagt. Aber tatsächlich meinen einige, dass das eine Pentalogie ist, quasi, weil es irgendwie 5 Geschichten sind. Wie siehst du das?
Ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, als ich auf die Storys eingegangen bin, 4 oder 5 habe ich ja gesagt. Es sind, wir können ja mal ganz kurz mal durchgehen. Es fängt an mit dem, bevor wir jetzt anfangen, Leute, Spoilerwarnung, ja, wir werden maximal spoilern in dieser Episode. Also wir werden uns da nicht zurückhalten. Das heißt also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet bitte den Podcast ab und guckt euch den Film an und kommt dann super gerne wieder. Ja, gerne. Wenn ihr Horror mögt, wenn ihr Halloween mögt, dann guckt euch diesen Film, ist ein absoluter Must. Den könnt ihr euch bei Prime ausleihen oder kaufen für entweder 93 oder 8,99. Darüber hinaus gibt es eine DVD, die könnt ihr euch bei eBay kaufen für einen 20er.
Und es kommt ab 26. Oktober bei Zavi, das nicht Mediabook, hätte ich beinahe gesagt, Steelbook in 4K. Ja, also gönnt euch, müsst ihr dann jetzt am besten schon vorbestellen, wenn ihr es schon längst gemacht habt.
Digga, und hundertprozentig wird dieses Steelbook ausverkauft sein und hundertprozentig kannst du es dann einen Monat später für 100 Euro bei eBay kaufen. Jetzt kostet es noch 35 Euro. Ich habe es mir jetzt bestellt mit Versand für 41 Euro.
Und ich bereue es so krass, dass ich Nosferatu, den Director's Cut, dieses Steelbook, ich hätte es mir nicht geholt. Ich hatte es im Warenkorb, hast es mir nicht geholt. Mhm. Dann war es nicht auf Lager und jetzt sehe ich das auch wieder so zwischen 70 und 100.
Verscherben das eine. Das habe ich mir damals noch bei iMusic aus Dänemark gekauft, weil es in Deutschland bereits ausverkauft war.
Ja, ja, stimmt.
Und bin mega happy drüber, weil das ist echt ein schönes Steelbook. Ich bin nicht so der Steelbook-affine Typ. Ich mag eher Mediabooks.
Mich auch.
Aber Steelbooks sind auch sehr schön. Neulich auch eins für 30 Euro von The Lost Boys gekauft bei Mediamarkt Saturn.
Ich weiß nicht, wie ich die lagern soll irgendwie. Die sehen so schön aus. Dann musst du so eine Displaywand haben, wo du die deine Liebsten so ranmachst. Das finde ich noch ganz geil, aber so in der Masse finde ich einfach, Mediabooks erinnern mich immer so ein bisschen mehr an die alte VHS-Zeit. Und du hast halt auch das Booklet innen drin, was ja mal mehr oder weniger gut ist. Kommt drauf an, wer es geschrieben hat. Aber ja, bin auch eher so der MB.
Voll dabei, weil Mediabooks haben auch dieses schöne Booksbein. Weißt du, die machen ein bisschen mehr was her so. Ne? Die sind so, sehen einfach schön aus im Regal oder an der Wand, wie auch immer so.
Auch nur der Rücken. Also jetzt nicht, weißt du, also nur die, also ja, die Seite so quasi. Ne? Das Anthologie oder Pentologie? Wollen wir einmal ganz nur die Storys?
Ja, können wir gerne machen. Also wir haben hier einmal das Ehepaar zu Beginn. Ja.
Genau, im ganzen Prolog quasi, die Anfangssequenz.
Genau, da sehen wir auch Sam zum ersten Mal. Genau. Dann haben wir den Stephen Wilkins, den Schuldirektor.
Dann haben wir
die 4 Studentinnen. Dann haben wir das Schulbus-Massacre.
Genau.
Und dann haben wir tatsächlich den alten Mann.
Also haben wir 5.
Absolut richtig, wenn man so faktisch von ausgeht, absolut richtig. Aber die erste Episode...
Ja. Ist halt
die ist ja auch Mini, ne?
Ist ja der Einstieg quasi. Deswegen sage ich ja Prolog, so der Einstieg. Und dann weiß man. Aber das ist ja auch geil gemacht. Wollen wir gleich mit der mal anfangen? Weil das ist ja die erste Szene. Ich finde die Story, dass wir die mal so kurz mal alle mal kurz anreißen.
Super gerne, Alter. Ja, auf jeden Fall. Lass uns da gerne von oben nach unten runtergehen und auf die verschiedenen Geschichten eingehen.
Ich finde halt das Opening von diesem Film. Gemischt denn also mit den Comic-Sequenzen irgendwie und irgendwelche alten Trick-or-Treat Schwarz-Weiß-Videos.
Ey, hundertprozentig, richtig guter Punkt. Lass uns mal über das Intro reden, wie geil das ist.
Genau, das gibt einen schon so ein schönes Gefühl, dass du schon da so die Liebe siehst, wie gut das gemacht wurde, dass du weißt, oh, jetzt bin ich, glaube ich, im guten Film. Der bereitet dich schon so vor, so jetzt habe ich, oh, ich habe richtig Bock. So.
Ey, das war perfekt. In diesem Intro hast du einfach mal, weißt du, was sind das? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein echter Werbespot war oder ein echter Warnwerbespot, dass man halt, es ging halt um Trick-or-Treating in Schwarz-Weiß und auf die Gefahren, die man achten soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt ist oder nicht, aber Serkan und ich haben eine Werbung gefunden, die dem sehr ähnelt, die einem Safety-Tipps mitgibt an einem Halloween-Abend, und das spielen wir mal jetzt kurz ein.
Halloween is really a special time, isn't it? Especially for me. You can see why if you know who I am. Look up a little. That's me, a jack-o'-lantern. At Halloween time every year, I sit up here and watch everybody go by, and I like to see all the children out in their costumes. But when I see them, I always hope they don't forget all they know about crossing streets safely, and I hope you don't either. Trick-or-treating is always fun, but there are some things you should remember to help keep it fun. One thing is to always go out with friends, and have an adult come along too. And if someone you don't know very well invites you in.
Look, tonight. Would you like to come in? I have more treats inside.
No, thank you.
No, thank you.
That's right. Say, no thanks. But what do you do with all the treats you've collected? Get a grown-up to help you decide, or at least someone a lot older than you. You see, some people think it's fun to play tricks with your treats. Don't eat anything that doesn't look right. If it looks funny, it might not be so funny if you ate it. I hope you can have the most fun you've ever had this Halloween. Just remember these few important things I've told you about.
Und das hat uns so krass daran erinnert, an dieses Intro von Trick or Treat, deswegen wollten wir das jetzt unbedingt mit euch teilen. Wir feiern sowas ja richtig krass. Und das war das perfekte Intro für den Film. Ne? Also da hat schon der Vorspann Bock gemacht.
Ja, genau. Du weißt einfach, du bist in dem richtigen Film. So. Und du hast jetzt, es weißt, am Anfang habe ich natürlich gedacht, hoffentlich werde ich jetzt nicht enttäuscht. Ja? Weil es hat so geil angefangen, aber du wirst halt wirklich so und auch so schön ruhig und langsam. Der Film ist auch so, der ist einfach Schönheit. Der ist warm und schön und der ist in keiner Phase hektisch. Es gibt keine hektischen Schnitte. Ne? Alles wirklich fixe Kameraeinstellungen, alles, ja.
Sehr, sehr harmonisch. Sehr, sehr harmonisch. Der war, guck mal, auch durch diese, wenn du jetzt irgendwie so richtig so zack, zack, diese festen Schnitte hättest, wie jetzt hier in, weiß ich was, John Wick oder Conjuring oder S ist das perfekte Beispiel, weißt du, der neue von Muschietti, den wir letzte Folge besprochen haben, unbedingt reinhören, Leute. Original versus Remake. Und das würde diese ganze Atmosphäre killen.
Ja. Ja, genau. Das davon lebt der Film ja eben extrem von der Atmosphäre. Aber er ist eben nicht nur Style so, ne? Der hat auch Substance. Da kommt auch was. Ja. Und kriegst richtig schöne handausgelesene Stories, ne? Also 18 Mal ist der, glaube ich, hatte ich gelesen, Michael Dougherty, über die ganzen einzelnen Stories, die wir jetzt gleich mal so ein bisschen abhandeln, hat er die immer wieder verworfen, neu geschrieben, umgeschrieben, weil er halt auch selber so ein Halloween-Fan ist.
Merkt man.
Ja, und es war ein Herzensprojekt. Er wollte wirklich was abliefern, was nachhaltig über Generationen so für Halloween steht. Und hat er geschafft. So viel können wir schon mal spoilern.
Ja. Du, das merkt man. Ey, auf jeden Fall. Also wir waren jetzt gerade bei diesem supergeilen Intro von dem Film, mit dieser Werbung für Halloween, Safety for Trick-or-Treaters. Und in der ersten, sage ich mal, Episode geht es um ein junges Paar. Die sehen wir dann noch immer wieder während des Films. Die haben sich verkleidet, irgendwie sie richtig geil all in, als irgendwie Roboter und er weiß ich gar nicht mehr so. Und sie kommt nach Hause von der Halloween-Party und sie fängt auf einmal an, irgendwie die ganze Halloween-Deko abzunehmen. Ne? Wo ich mir auch so dachte, als ich geguckt habe, das erste Mal, ich so, hey, chill doch mal, der Abend ist doch noch jung, so, es ist doch noch dunkel, es ist doch noch nicht mal irgendwie Mitternacht. Und sie zieht überall die ganzen, also sie macht, nimmt alle, die ganze Deko runter und pustet die Kürbisse aus und der Mann schon so, ey, yo, chill mal, das ist doch eine Regel von Halloween, die hier gerade gebrochen wird. Musst du doch alles hier leuchten lassen und sowas, ne? Es geht ja schließlich darum, die bösen Geister fernzuhalten. Und sie sagt, ach komm, du glaubst an diesen Kinderquatsch, bla, bla, bla. Er geht ins Haus rein, macht das Nature Tape rein und freut sich dann, dass er auf seine Frau kommt. Ja, und dann kommt ein kleines Wesen um die Ecke und macht sie zur Halloween-Dekoration.
Ja. Auch ein geiler Kill dann irgendwie, ne? Mit den Candy, mit diesem Lolly, mit dem sie absticht. Ja, du hast ja, glaube ich, auch diesen Funko-Pop, ne? Die Version mit diesen abgebrochenen Kürbis-Candy, ne?
Aber wir haben eine unterschiedliche Version. Ich habe, meiner ist anders als deiner.
Ja?
Irgendwie so, ja. Ja, doch. Wir müssen dann nachher die Nummern vergleichen. Ich habe auf jeden Fall einen anderen, weil meiner, das ist auch super crazy. Den habe ich mir damals irgendwie für so drei, den habe ich geschenkt bekommen sogar einmal. So
ja, ich habe auch mein Geschenk bekommen, ja.
Und der meiner ist jetzt, ich habe mal in der Funko Pop App geguckt, der ist irgendwie jetzt so $200 wert oder sowas. Also total krass.
Was? Okay, ja. Okay, crazy. Ja. Naja, auf jeden Fall, da sehen wir dann das erste Mal so den guten Sam, ne? Was daran so schön ist, finde ich, ja, ne? Dass Michael Dougherty ja damit jetzt auch endlich mal so eine Themenfigur erfunden hat. Mhm. Ich weiß nicht, für Halloween gab es ja sowas eigentlich nicht. Den Pumpkin, das Skelett, die Hexe, was? Also Geister und alle untoten Wesen, ja, aber so, weißt du, was ich meine? Ist ja nicht so wie der Weihnachtsmann, der Osterhase.
Mhm.
Und ja, da haben wir jetzt so ein Wesen, ne? Und den Sam kreiert.
Ja, total, ne? Also, das ist wirklich jetzt so eine geile Halloween-Figur, die er ins Leben gerufen hat. Und Sam stammt von Sam Hain ab, also den, so hieß das damals, ausgesprochen Samhain. Er ist quasi dafür da, um darauf zu achten, dass die Regeln an Halloween eingehalten werden. Und das Geile ist an dieser Szene ist auch, dass diese Öffnung tatsächlich so ein modernes Gleichnis ist des Ganzen. Sie zeigt, dass uralte Regeln, die 1000 Jahre alten Regeln auch im 21. Jahrhundert aufrechterhalten werden soll, weil diese ganzen Dekorationen und Kürbisse, das sind so Leuchtfeuer-Warnsignale zwischen Leben und Tod, ne? Weil das basiert auf diesen uralten Samhain-Bräuchen oder Samhain-Bräuchen der Kelten. Ne? Wir reden hier, keine Ahnung, 1000 bis 3000 Jahre alte Bräuche, ja, wo eben in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November die Grenze zwischen den Welten offen ist und Geister der Toten unter den Lebenden wandeln. Ne?
Genau, und deswegen sollst du ja diese Kerzen, die ja eben die Geister abschrecken sollen, sollst du sie eben nicht auspusten, weil das Tor der Hölle da noch offen ist.
Genau, weil die Welt zwischen den Lebenden und den Toten, die ist offen oder ganz, ganz eng aneinander, dass halt der Übergang leichter stattfinden kann. Und früher hat man halt, um die bösen Seelen halt festzuhalten, Rüben als Schutzlichter genutzt, ja. Kürbis war halt in den USA, haben halt die Amis dann erfunden, weil die gab es, die Sand am Meer und die waren schon groß und leicht auszuhöhlen und sowas, ne, und sind auch zum Herbst gewachsen, ne, also so saisonal sehr passend. Naja, und wenn halt dieses Licht dann halt erloschen ist, galt das als Einladung für die Geister und Dämonen. Und Emma, die Frau, die jetzt hier angefangen hat, die ganze Deko abzunehmen und sowas, begeht halt so den größten Fehler in dieser Nacht. Sie respektiert die Tradition nicht. Und und Dorothy nutzt hier diese Szene, um die Grundregel des Films zu etablieren. Ey Leute, hört mal zu, Halloween ist heilig und wer sich über diese Bräuche hinwegsetzt, ist im Arsch.
Ja, und Sam ist da so der Schutzpatron, ne? Böse irgendwie schon, aber irgendwie ist er ja auch so ein kleiner, niedlicher Beschützer des Halloweens. Ah ja, und übrigens, Sam Hain und dieses alte keltische Ding, ne? Ich meine, es macht doch so Sinn, ne? Macht Sinn? Früher hat man halt gedacht, okay, die Tage wären jetzt kürzer, es ist jetzt immer mehr dunkel. Das ist sozusagen das Reich der Dunkelheit, das jetzt die Menschen einhüllt. Und da müssen wir jetzt mit Lichtern gegenwirken, quasi, ne?
Naja, also es ging ja darum, dass Sam Hain oder Samhain bedeutet ja Sommerende. Weil quasi das Fest oder der Sommer endet und der Winter kommt, die dunkle Jahreszeit. Um da diesen Übergang zu schaffen und sicher zu bleiben und sich davor zu schützen, deswegen hat man das Ganze halt gemacht so.
Ja.
Wobei ich mich frage, auch bei Emma, ey, die hatte so ein krasses Kostüm, die ist den ganzen Abend da mit diesem riesigen Roboterkostüm rumgelaufen, also dass die keinen Halloween-Spirit hat und dann irgendwie sofort alle Deko killt, hat mich dann auch ein bisschen überrascht, finde ich.
Ja, und auch ein bisschen verstanden. Also, dass sie sich da kaum drin bewegen kann und so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist die erste Episode und das war halt schon wirklich, also du lernst Sam kennen, den kleinen Sam. Du siehst sofort im Film, alright, hier ist wirklich jemand, der Regie macht, der hinter der Kamera ist, der wirklich weiß, was Halloween und Horrorfans an Atmosphäre spüren und sehen wollen.
Ja, Mann. Übrigens haben wir das jetzt eben gerade von den Credits geredet, ne? Das Intro. Im Grunde genommen war es ja jetzt so, das war jetzt quasi das Prolog und dann kommt jetzt das Intro, ne?
Ah, okay, ja.
Ja, whatever, aber du weißt, also...
Ja,
nee. Also ihr merkt, Leute, wir haben den Film gerade nicht frisch geguckt.
Wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht. Wir müssen den, wie gesagt, ich kann auch nicht Silent Night, Deadly Night mit Olle Billy Punish im Sommer gucken. Es geht einfach nicht.
No way.
No way. Ich meine, wenn ich jetzt hier, wir machen jetzt übernächste Woche, bringen wir das nächste Halloween-Special raus. Da ranken wir das Halloween-Franchise, also unbedingt reinhören. Da habe ich mir jetzt nochmal 3, 4, 5 und 6 angeguckt.
Definitiv.
Aber für mich sind vor allem Teil 1 und 2 die Filme, die zu Halloween laufen.
Ja, genau. Back to back, hintereinander.
Back to back. No excuses. Don't fool me. Weißt du?
Dann dieses schöne Intro und man ist schon voll drin. Ne? Und dann kommt die erste Geschichte.
Lass uns gerne beim Schuldirektor Stephen Wilkins weitermachen. Es ist ein Nachbar, den sich jeder wünscht. Es ist ein Nachbar, der ist der Beste. Also das fängt an. Ich fand es auch so geil. Wolltest du was sagen dazu?
Ich wollte nur sagen, der war doch immer so nett. Der Nachbar ist aber so das Typische, was dann immer bei einem Serienkiller, wenn er gefasst wird, die Nachbarn dann immer ganz erschrocken, so, der hat immer nett gegrüßt, es war ein ganz ruhiger Typ.
Das hätte ich niemals gedacht.
Ganz genau.
Der hat mir noch gestern über die Straße geholfen.
Ja, das kann nicht sein, die müssen sich irren.
Gucken Sie nochmal genauer hin. Und wie wir dann im Verlauf der Story erfahren, ist er der Schuldirektor. Mhm. Weil wir haben hier so einen richtig kleinen, ekelhaften, so Party, so ein Bully, so ein richtiger amerikanischer Bully. Wir haben dann so einen kleinen Rotschopf, vielleicht so um die 12, 13, 14 Jahre alt.
Ja, mit Locken,
übergewichtig, rote, genau. Und der läuft da so die Straße runter. Also der heißt Billy und wird gespielt von Connor Christopher Levins. Und der läuft dann so die Straße runter und stößt so die ganzen Kürbisse vom Zaun runter auf dem Weg zu diesem Haus von
Stephen Wilkins. Und Sam sieht ihn auch irgendwo zwischendurch dabei. Das habe ich irgendwie.
Erzähl mal. Sam ist immer dabei, Digga. Der sieht alles, Alter.
Das meine ich, ja.
Und er läuft dann weiter und dann kommt er zum Haus von Stephen Wilkins und sieht dann so ein Zeichen davor, glaube ich, so war das so. Also, das ist so ein riesiger Topf voll mit Süßigkeiten. Darüber so ein Zeichen oder so eine kleine Notiz, so ein Schild, ja bitte pro wieder nur einer.
Ja, Riegel. Genau, stimmt, ja.
Und er geht dann hin, sieht es so und sagt so, haha, scheiß mal auf dich und kippt sich irgendwie den halben Eimer in seinen Sack rein, so, ja. Und dann kommt Stephen Wilkins raus, kleiner Mann, was machen Sie denn hier? Ist aber nicht nett, so nach dem Motto, ja, komm, wir setzen uns jetzt hier hin, ich erzähle dir was und du isst jetzt schön den Riegel auf, den du jetzt von mir hier mitgenommen hast. Und was er nicht weiß, ist, dass der Riegel vergiftet ist und dann der kleine fette Junge die größte Kotzfontäne auskotzt. Und wo endet das Ganze? Es entpuppt sich, dass der Typ ein Serienkiller ist, der nicht nur Leichen in seinem Garten vergräbt, sondern auch kleine Kinder vom Trick-or-Treating vergiftet, tötet, um sie dann umzubringen und Kürbisse aus ihnen zu schnitzen mit seinem Sohn. Aber auch richtig geil schwarzhumorig, muss ich dazu sagen. Ne? Also das kann der Film auch richtig, richtig gut.
Genau. Du denkst ja irgendwie, du weißt, es ist brutal, es ist schlimm, aber du weißt auch, dieser kleine Scheißer, Alter. Ja? Du denkst, du kannst ja alles erlauben, ja?
Du guckst den Film, denkst dir so, boah, du bist nicht so ein Serienkiller, sondern du killst auch Kinder, Alter. So, du badass Motherfucker, du Hurensohn. Ja. Aber auf der anderen Seite denkst du dir so, ja, aber irgendwie ist es auch ganz lustig gerade.
Ne? So ist es halt makaber, aber das ist ja auch so ein Halloween-Humor, den man haben muss.
Total. Und das macht der Film ja auch wirklich richtig krass plakativ. Also, wie der Steve Wilkins, der Schuldirektor, da mit ihm redet und ihm das alles erklärt. Und dann auch die Leiche im Garten vergräbt mit und seinen Sohn von oben runterruft: Papa, was machst du da? Psst, geh rein, guck Fernsehen, ich bin gleich da. Aber wir wollten nur noch den Kürbis machen.
Genau, du weißt, du musst mir noch mit den Augen helfen.
Ja, und das findet man dann halt heraus. Und auch hier spielt Michael Dougherty mit einer düsteren Legende. Das ist ein Mythos quasi oder eine düstere Legende, die irgendwann in den 60ern angefangen hat in den USA, dass Eltern glaubten, Fremde würden irgendwie Rasierklingen oder Gift in den Süßigkeiten verstecken. Ja. Wir haben es gerade angesprochen, vorhin dann hat man eben auch Werbungen gehabt, wo man davor gewarnt hat, hey, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann nimm's nicht. Wenn dich jemand ins Haus rein einlädt, weil es noch mehr Süßigkeiten gibt, dann geh nicht hinterher, kontrolliere deine Süßigkeit mit einer erwachsenen Person, bevor du sie isst und so. Ne? Also richtig so Panik entstanden. Ja.
Ja, ja, ja.
Und das Ganze hat dann 1974 noch wirklich so eine reale Basis bekommen, weil da gab es einen Dude, der hieß, wie war der Name nochmal, Ronald Clark O'Brien, und der hat die Süßigkeiten von seinem Sohn und von Freunden vom Sohn vergiftet, weil er wollte seinen Sohn töten, und damit es nicht so auffällig ist, hat er halt auch gleich, dachte er sich gleich so, okay, dann vergifte ich die Süßigkeiten von seinen Freunden auch gleich mit. Der wollte ihn töten, was ihm auch gelungen ist, damit er seine Lebensversicherung kassieren kann, weil er irgendwie krass verschuldet war. Total krass, ne? Und die anderen Kinder, die hatten das Glück, dass diese Süßigkeiten nicht aufbekommen haben, weil das war so ein Brausepulver, wo er irgendwas reingemacht hat, wie so Ahoi-Brause. Und dann hat er das irgendwie wieder zugetackert, nachdem er es aufgemacht hat und das Gift reingetan hat. Und das haben die Kinder nicht aufbekommen, ne? Die Eltern haben die so gefunden mit dem Papier, wie sie es nicht aufbekommen haben. Und sein Sohn hat ihn dann gebeichtet, hat ihn sogar noch gefragt, so, ey, ich krieg das nicht auf, kannst du mir helfen, das aufzumachen? Er hat es noch für ihn aufgemacht, und dann ist der Sohn halt ähnlich brutal krepiert wie der dicke kleine Junge Connor, Billy, in Trick or Treat. Die ganze Sache ist aufgeflogen. Und dadurch ist dann auch die Legende des Candyman entstanden, den wir ja auch schon kennen.
Ach ja, krass, ja.
Tony Todd, rest in peace, my man.
Ne? Rest in peace.
Ja, und somit ist das halt, somit kam diese Legende, oder somit hat diese urbane Legende von den Halloween Poisonings, hat man das damals gelernt, so eine richtige, reelle Basis noch bekommen.
Der Schreck in den Staaten, aber hatten wir ja auch schon in unserer düstere Legenden-Episode. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört rein, ist wirklich eine spannende Geschichte, eine spannende Episode geworden, meine ich. Und dennoch gibt es immer so ein Pendant, so ein Gegenstück auch in Deutschland. Ne? Also ich weiß noch, bei uns Grundschule im Wedding gab es schon Drogenprävention ganz früh. Da kam dann auch, wurde uns erzählt, bloß nicht. Kennst du noch diese Kaugummis, wo so ein Tattoo drin war, so ein Tattoo-Bild?
Ja, ja, Standard.
Genau, mit Wasser hast du das, oder ein bisschen Spucke hast du das raufgemacht, und meisten haben es halt eben angeleckt. Und dann hieß es immer, ja, ihr müsst aufpassen, weil die dachten wahrscheinlich Pappen und so, LSD. Und dann haben die gesagt, ja, da träufen nämlich manchmal Jugendliche LSD drauf und verführen Kinder damit. Und dann war das irgendwie so voll der Schulhofschreck, so irgendwie haben dann doch alle Kinder gedacht, oh nee, ich weiß nicht, ob das gut ist, diese Kaugummis, aber ja, die haben ja immer so einen Educational-Zweck, halt, ne, diese düstere Legenden.
Du, ich sag's mal so, ne, also irgendwo hat es ja auch alles seinen Ursprung, und ich kann mich auch noch an eine düstere Legende erinnern, die du erzählt hattest mit dem Stück Fleisch und der Cola, dass wenn man, dass deine Mom dir gesagt hat, dass um halt dich davor zu oder sich aufzuhalten, eine Cola so viel zu trinken. Digga, weißt du überhaupt, oder Digga, Serkan, mein Sohn, weißt du überhaupt, was passiert, wenn man über Nacht ein Stück Fleisch in Cola einlegt, dann ist das Stück Fleisch am nächsten Tag weg. Ausprobiert hat man es nie, aber somit hat man natürlich dann dafür gesorgt, dass ja man vielleicht zweimal nachdenkt, bevor man sich eine nächste Cola reinhaut.
Ja? Ja, also ich war nicht so ein Kind, das mal gesagt hat, es ist heiß, und du hast trotzdem raufgefasst. Ja, das ist dann auch so ein kleiner Intelligenztest vielleicht schon früh. Na gut.
Das ist die Geschichte von dem Stephen Wilkins, der Schuldirektor, der Serienkiller, und dadurch, ja, und zurückzuführen auf die Folklore um Candyman in den USA.
Ja, ich finde die Story auch total geil. Übrigens dieser kleine Junge, ne? Dieser korpulente mit den
Billy.
Und so. Billy, genau, danke. Ja, nicht immer die. Jedenfalls der ist bei Bad Santa, spielt er auch mit. Ne?
Ah, also nice.
Kleiner Junge. Ne? Ja, kennt ja Bad Santa, oder?
Ja, klar. Ja, nice, kleiner Bastardjunge, ey.
Dann haben wir, dann kommt die Party-Stimmung auf.
Yes.
Dann geht es ein bisschen nämlich um, da helf mir mal schnell auf die Sprünge, wie heißt die, die mich im Wiesen-Rotkäppchen-Outfit?
Laurie, gespielt von Anna Paquin, Paquin, ich weiß es nicht. Laurie, nennen wir sie einfach Laurie wie im Film.
Genau, und Laurie hat heute diesen Abend, den Halloween-Eve-Abend, nämlich einen ganz besonderen Abend. Ihre Freundinnen, die übrigens alle so wie so eine Disney-Prinzessinnen und Co. Angezogen sind, lassen sie dann halt in die Umkleide anziehen. Dann sind dann halt so ein Halloween-Store für Kostüme, ne? Und da zieht sie sich dann um und sie kommt dann raus als Rotkäppchen, denn sie hat heute einen ganz besonderen Abend. Sie wird ihre Unschuld verlieren. Ja? Genau, mehr genau. Weiß man natürlich nicht, was damit gemeint ist erstmal. Aber wir wissen alle, was damit gemeint ist.
Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was wirklich damit gemeint ist. Wir denken erstmal alle, sie soll heute das erste Mal Sex haben, entjungfert werden. Ne? Davon gehen wir alle aus. Warum nicht auch an Halloween, ja, mit irgendeinem Fremden, so, ist ja, ne, wir sind ja im prüden Amerika unterwegs.
Ja, genau.
Und ganz lustig, der Junge, der Sam spielt, Quinn Lord, das ist auch der kleine Junge, der dann so zwischen der, in der Garderobe so reinschmult und sie dann im BH da stehen lässt.
Ach,
so.
Genau, da sieht man dann immer so ein Kid, was reinschmeißt.
Ja, da haben sie ihn gleich nochmal mit eingebaut. Ne? Wenn er schon auf der Payroll ist, dann...
Da ist er wieder, überall ist er.
Ja, und die, dann sieht man halt die, wie sie halt alle rauskommen auf 1, 2, 3 und alle präsentieren sich in Kostümen. Da haben wir Schneewittchen, Cinderella, Rotkäppchen und vierter Charakter, weiß ich nicht mehr. Und die anderen drei von ihr, also wie gesagt, Laurie ist hier die Hauptprotagonistin, um die geht's quasi. Und die anderen drei, ihre, sag ich mal, so eine typischen Sorority-Schwestern von irgendeiner studentischen Verbindung, könnte man meinen. Die sind alle voll drauf, so ey, komm, wir schleppen jetzt hier die Jungs ab. Und die laden irgendwie jeden Kerl ein, ob es der Kassierer ist, ob es das kleine EB-Kamerateam ist, ne, die laden hier irgendwie alle zu einer Party ein und kommt alle hin. Sie fühlt sich dabei nicht wohl und fühlt sich alles nicht richtig an. Und ja, geht schon mal vor, ich mache mal mein Ding hier. Ja, ich mache mal mein Ding und laufe mal durch die Gegend und lasse mich mal ein bisschen von dieser riesigen Halloween-Party, die hier gerade stattfindet, berieseln. Und da sehen wir natürlich dann auch wieder das Ehepaar aus der ersten Szene hier mit ihrem Roboterkostüm durch die Gegend laufen.
Genau. Das meine ich damit, dass man die auch immer wieder im Hintergrund dann so sieht.
Immer.
Und total die ausgelassene Partystimmung. Ja, und dann vor allem treffen sich dann jetzt hier auch das erste Mal so zwei Geschichten so richtig, finde ich. Da gibt es so eine Überschneidung. Ja. Mhm. Denn da kommt ja dann unser netter Lehrer.
Ja, sie wird gestalkt. Also wir sehen hier auch tatsächlich in der Menge immer wieder so einen Typen in so einer Kutte und einer schwarzen Maske. Der hat doch gerade irgendwie so einer Frau Blut ausgesaugt. Die wurde da gejagt durch die Hintergassen und hat sie dann so bei den Betrunkenen niedergelassen, dass es nicht auffällt. So, ne? Und der verfolgt sie dann auf einmal. Und man sieht irgendwie die ganze Zeit aus seiner POV so ein bisschen, wie er sie eben beobachtet und ihr immer näher und näher und näher kommt. Und man denkt sich so, okay, das ist jetzt hier irgendwie der Vampirstrang.
Ja, genau.
Aber dem ist nicht so.
Dem ist nicht so. Aber was ich lustig finde, du erkennst ja eigentlich sofort, wer dieser Stalker ist, ja, auch wenn er eine Maske hat.
Hab ich nicht erkannt.
Echt, ja? Nee, ich hatte echt an der Fresse so, ich habe sofort erkannt, so an der Mundpartie und so. Und
ich nicht.
Und der Steven, also wir brauchen ja jetzt hier, wir haben ja schon Spoilerwarnung ausgesprochen. Und Steven mit seinen Fake-Fangzähnen, wie er sich immer bewegt, musste ich halt lachen, so wie so ein Phantom der Oper, so. Er fühlt sich halt auch so voll cool in seiner Rolle. Er denkt so, er hat so alle Frauen im Griff und
er fühlt sich, der Digga, als Serienkiller, fühlt er sich allen dort maximal überlegen.
Ja, klar.
Genau. Weil er weiß, ich habe schon diesen Bodycount und ich kann euch alle irgendwie outsmarten und ich habe kein Problem damit, euer Leben zu beenden.
Ne? Und der blendet halt eben dann halt, ja, der lebt seinen Film halt, ne? Aber er fällt halt auch in den Film oder in die Story von den vier hübschen Mädels, die sich dann irgendwann dann mit ihren abgeschleppten Opfern, ja, die wissen ja noch nicht von ihrem, in Anführungsstrichen, Glück, ja. Mhm. Und dann sind die
Bro, ich wäre auch wie ein blinder Hund mitgekommen.
Ey, guilty. Ja,
Oder? Oder?
ja,
Hundertprozentig,
man ist
Alter.
jung und dumm und man ist auch stolz darauf in dem Moment, ja. Man muss so naiv sein, aber wir hatten vielleicht viele ganz viel Glücksengel oder ne, Safeties. Ja, dann gehen die denn, sind die schon im Wald, ne, die Truppe, die treffen sich da so, machen so eine Art Hexensabbat, wo man dann auch nicht so wirklich weiß, so, die sind dann so an einem Feuer mit den Typen, die sie abgeschleppt haben. Und hast du schon so eine Ahnung, was jetzt auf dich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich hätte auch eher so eine Vampir-Geschichte jetzt straight up gedacht, weil Steven macht einen auf Vampir, die Mädels sind alle so auffällig und sind alle so auf sexy und dann denkt man so an sexy Vampir und
Ja, und normalerweise ist es ja auch so, dass so eine gut aussehenden Sorority Girls, die schnappen sich nicht den Verkäufer oder dieses Kamerateam, die klären sich die Quarterbacks
Stimmt.
aus
Ja.
der Verbindung, sowas, ne? Also
Das stimmt, ja.
da kam es mir so vor, ein bisschen, okay, ihr seid aber schon gerade ein bisschen auffällig billig, sowas, ne?
Ja, okay. Ja.
Ne, weißt du, was ich meine? Dachte ich mir dann so, als ich es geguckt habe, so. Aber ich dachte mir so, okay, whatever, weißt du, die sind einfach nur maximal horny, denke ich, und keine Ahnung, whatever, sowas, ne? Und ja, und dann sind sie halt dann dort und Digga, absoluter Lieblingscharakter, das Riesenbaby, ja. Dein Kostüm mit seinem, ne, mit seiner riesigen Windel und mit seiner riesigen Nuckelflasche und sowas.
Achso,
Achtest das nächste Mal
ja,
drauf,
den meinst du.
wenn du den Film guckst, jetzt am 31.
Doch, ich weiß schon, ja, ich weiß,
Ja, und dann sind sie da und das Rotkäppchen, quasi Lori, die kommt dann da anstolziert und ist auf einmal richtig so, strotzt so vor Selbstbewusstsein. Also sie läuft da wie die Königin der Nacht durch die Gegend auf dieses Lagerfeuer zu, schnappt sich dann irgendwie diesen einen Typen und er kriegt irgendwie voll Panik, er blutet schon, weil man nicht weiß, was mit. Also er kommt einfach so ins Bild gefallen, Mr. Wilkins, also Steven, der Serienkiller, aka der Schuldirektor, ja, und fällt so ins Bild und blutet und hat voll die Angst und dann kommt, wie gesagt, Lori, Rotkäppchen mit voller Selbstbewusstsein und kniet sich so über ihn rüber und belächelt ihn so, greift ihn so in den Mund und zieht dann so auf einmal sein Fake-Vampirgebiss raus. Wo ich dann so dachte, so, oh shit, Alter, wirklich jetzt? Ja, erstens ist das Mr. Wilkins und zweitens, er ist gar kein Vampir, ich wurde hart getrollt von Michael Dorothy. Und dann kommt einfach mal Sweet Dreams von Marilyn Manson. Und das hat so gehittet, dieser Soundtrack, zu dem, was dann passiert. Dann sieht
Ja.
man auf einmal, wie irgendwie sie zum Mond hoch hault und sich ganz krass verkrümmt und ihre Haut aufplatzt. Eine richtig geile Transformation-Szene zu
Total.
einem Werwolf und ihre ganzen Mädels verwandeln sich auch zu Werwölfen und dann findet da ein einzig riesig großes Werwolf-Massaker statt mit übertrieben geilen Practical Effects.
Ja. Von den
Ich
glatt rasierten Studentenverbindungen-Mädels zu den haarigen Biestern, Alter. Ja, und
Digga,
der
ich
Soundtrack,
hab's
der
nicht
Sound.
kommen sehen.
Ja, nee, ich auch nicht. Das meine ich ja damit. Hast du damit gerechnet? Ich nicht. Ich dachte halt auch so ein Vampir, Hexenkult, all das hätte sein können, aber dann auch etwas sehr, sag ich mal, frauenuntypisches. Also so, ist nicht
Ja.
unbedingt so, Werwolf ist nicht so female-like, ne?
Ja. Ja,
Und
voll.
dann kommen diese haarigen Biester. Ja, und dann wird halt eben Lori Entjungfert auf ihre ganz eigenen Art, verliert sie
Ganz
ihre
genau.
Unschuld. Aber so
Ganz
geil
genau.
die Angst von Steven, ne? Wenn er den das Gebiss rausgenommen hat, ich liebe die Szene, und dann siehst du die Angst in seinen Augen und er begreift, er hat einen Fehler gemacht, er hat mich mit den Falschen angelegt. Und dann siehst du halt, was für ein weinerliches, kleines Opfer er eigentlich ist, ja.
Er wird vom Jäger zum Opfer, noch nicht mal zum Gejagten. Er wurde ja richtig, ist richtig so in die Venusfalle getappt, könnte man sagen. Ja. Und das Geile ist halt, dass Michael Dougherty auch hier wieder richtig geil mitgedacht hat. Und weil nämlich die Figur des Werwolfs hat ihren Ursprung in der europäischen Folklore, ja, des Mittelalters. Und das finde ich erstmal geil, dass da verschiedene Einflüsse reinkommen, weil jedes Land, jede Geschichte hat seine eigene geile Folklore, wie in Japan und in China zum Beispiel auch, ne? Und in
Ja.
der alten Überlieferung war ja der Werwolf auch ein Symbol für das Tier im Mensch. Der stand für Trieb, für Wut, für eine Ausschweifung. Und ja, und in den Geschichten entstanden häufig hier dadurch halt auch moralische Warnungen vor Lust und Kontrollverlust, ne?
Die
Und halt,
Wollust.
genau, und halt auch oft gegen Frauen gerichtet, ja. Und Michael Dougherty dreht das jetzt halt um, denn seine Werwölfe oder Werwölfinnen sind eben selbstbestimmt, stark und gefährlich, ja. Das Motiv des Filmes, das bleibt alles, ne? Also, aber aus dem Fluch wird hier quasi eine Freiheit, die gefeiert wird. Ne?
Ja.
Und das ist halt ein, und das ist halt ein, und das ist hier halt so voll der so feministische Gegenentwurf zur klassischen Horrorrolle der Frau. Ne? Weil hier werden eben die Kerle zum Opfer und die Frau zur mythischen Kraft der Natur. Ne?
Ja.
Und ne? Das ist halt mega cool. Und gleichzeitig spielt Dorothy hier auch mit der Idee von Halloween als Nacht, in der man sein wahres Ich zeigen darf, und zwar unter der Maske.
Ja, stimmt, ja. So habe ich es nicht gesehen, ja. Ja, aber da merkst du ja auch selber, was du gerade gesagt hast, diese Transformation und der Hingabe der Wollust und so all die Sachen, die man immer so auch als Warnung für die Frauenwelt und so weiter hatte. Hier gilt es ja als Warnung für die Männer quasi. Er hat das Ganze so auf den Kopf gestellt. Und deswegen haben wir, auch wenn wir sagen, wir sind open-minded und nicht biased, aber irgendwo ist man dann doch unterschwellig voreingenommen und ich habe halt auch null damit gerechnet, ne?
Ja, ganz genau. Ich zu keiner Sekunde. Ich dachte immer, als diese Szene etabliert wurde, die Frau ist wieder das Opfer.
Ja, klar, natürlich. Ja,
Ne?
na klar, natürlich. Nein,
Ja.
also nicht natürlich, aber es ist halt oft so in Filmen, ne? Gerade so im Horrorfilm, auch wenn es natürlich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen haben, sehr feministische Züge, wie Final Girls und so weiter auch mit aufgenommen werden, es gibt halt dem auch natürlich so oft ziemlich klare Rollenverteilung auch an bestimmten Horrorfilmen, besonders in den klassischen, ne?
Ist einfach eine geile Art und Weise, wie Dorothy hier durch die Werwolf-Geschichte Mythologie und Emanzipation vereint.
Ja, und wie gesagt, geil, dass man dann halt dann hier diese Storys so miteinander verbindet. Du hast es ja auch nochmal gesagt, das nette Pärchen vom Anfang, die da im Hintergrund bei dem Festival auch zu sehen sind. Und dann kommt halt eben Mr. Wilkinson oder Mr. Wilson, war? Ich sag mal Mr. Wilson wegen Dennis, kennst du? Nee, kennst du nicht, wa? Kennst du nicht Dennis?
Dennis the Menace, klar, Diggi.
Doch, klar, okay. Ich dachte jetzt, ich bin jetzt hier voll so ein
Alleine, Alter.
Raging Gap. Nee, ja.
Du, super, super geile Story. Fand ich auch richtig, richtig cool. Und du siehst ja auch diese vier Frauen, siehst du ja auch ganz zu Beginn, am Anfang im Auto, weil sie eben fast diese Gruppe Trick-or-Treatern, glaube ich, überfahren. Und die kommt dann zu so einer plötzlichen Stoppbremse wegen irgendwas. Und das sind halt die Frauen und die fahren dann weiter. Und das ist quasi im Intro zum Ehepaar. Also es ist so,
Stimmt.
alles ist miteinander verbunden. Ne?
Ja.
Alles ist miteinander verbunden. Und das finde ich auch sehr geschickt von Michael Dougherty, dass er hier auch so richtig geil diese vier Geschichten oder fünf Geschichten, sage ich mal, oder viereinhalb Geschichten, wie auch immer, sehr cool unchronologisch ineinander überfließen lässt.
Ja. Aber das ist, finde ich so spannend, wenn wir jetzt darüber so reden, dann fallen mir immer noch so einzelne Sachen immer wieder so ein. So, ah ja, das und das, weil es eben so miteinander so krass verstrickt ist, ist auch voll schwer, das irgendwie immer die genaue Reihenfolge abzuhandeln. Aber es ist eigentlich auch voll unwichtig, weil es eben eine sowieso eine keine wirkliche Ordnung hat, so, ne?
Ja, voll, voll. Ja. Ja, und dann kommen wir zu einer zur nächsten Episode. Das ist das School Bus Massacre. Und hier gibt es eine Gruppe, hier geht es um eine Gruppe von Teenagern. Die haben alle ich weiß nicht, ob es körperlich ist, auf jeden Fall eine geistige Behinderung, die sie mit sich nehmen oder mit sich bringen. Und der Busfahrer, der kriegt den Auftrag von den Eltern, diese Kinder verschwinden zu lassen, indem er sie zu einem Steinbruch fährt. Und ich weiß gar nicht, ob es seine Intention ist, diesen Bus die Klippe runterzufahren oder die einfach dort sterben zu lassen oder ihrem Schicksal überleben zu lassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommst dann zu dem Unglück, dass dieser Schulbus über eine Klippe fährt, in einen Steinbruch hinunter, zerschellt und alle Kinder in dem Bus sterben. Und dann sind wir wieder in der Jetztzeit, da wo wir eine Gruppe Jugendlicher verfolgen. Ich kriege jetzt die Namen nicht auf die Reihe, tut mir leid. Das sind 4, 5 Jugendliche. Mhm. Um Rhonda geht's. Das ist so eine richtige kleine Halloween-Nerd, die weiß es, die Regeln zu respektieren.
Rhonda, Emma, Chip und genau, Rhonda, Ender. Also Chip, an den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Der hatte ein Piraten-Outfit angehabt.
Ja, sind
cool,
ja.
Die Kids mit den Outfits. Ja,
ja, ja, voll. Ja, die Kids, die Outfits sowieso im Kostüm, im Film sind alle super, super cool. Und darum geht es, dass die halt, um an diese Schule, um die Opfer dieses School Bus Massacres zu gedenken, wollen die halt ganz viele Kürbisse einsammeln, um halt denen halt das Licht zu spenden und auch sicherzustellen, dass die es nicht schaffen, in der Nacht von Halloween in die reale Welt zu kommen. Die sammeln also ganz viele Kürbisse ein, fahren zu diesem Steinbruch, dann nehmen sie so einen ganz alten Fahrstuhl runter, ja, der zum Steinbruch runterfährt, positionieren die ganzen Kürbisse und wie es der Zufall so möchte, verarschen sie die Rhonda, um die es geht, also quasi den Loser aus der Gruppe.
Möchte ich gerade sagen, man muss noch dazu sagen, Rhonda ist definitiv so ein bisschen der Outsider, so Loser, wie man es auch nimmt. Sie ist halt eher so ein bisschen nerdig, mit ein bisschen ruhiger und vielleicht aber auch schon ein bisschen erwachsener. Und die anderen, das eine andere Mädel ist halt die ist so eine Prinzessin und die anderen sind so eben, die helfen der Prinzessin. Wahrscheinlich sind sie verknallt in die oder so.
Das kann die Mitläufer halt.
Genau.
Die Mitläufer halt. Sie ist so der Main Bully, die zu den Coolen gehört in der Schule. Also die sind alle vielleicht so, weiß ich nicht, was denkst du, wie alt die sind? 14, 15? Sowas
in dem Dreh? Die sind noch jünger, Digga. Die sind die
noch jünger, 12, 13?
Ja, ich würde sagen, irgendwas zwischen 10 und 12.
Okay.
Und auf jeden Fall haben die schon einen Plan und sammeln diese ganzen Kürbisse halt ein und locken halt Rhonda so ein bisschen unter fadenscheinig so und zu diesem Steinbruch dorthin halt, ne?
Genau. Und sie verarschen sie dann, indem sie so tun, als ob sie die Zombies sind oder die toten Schulbuskinder.
Yes.
Und sie kriegt halt voll die Panik und dann war alles nur ein Spaß und hahaha, aber was die nicht checken, dass im Hintergrund, weil sie die Tod nicht respektiert haben, eine Todsünde, vor allem an Halloween, ja, checken die nicht, dass im Hintergrund hier die richtigen Geister der Kinder kommen, ja, und Geister der Kinder sind immer richtig, richtig mächtig, weil die unschuldig gestorben sind und so eine ultimative Macht besitzen. Das kann man auch in der japanischen Mythologie, Folklore ganz gut nachlesen mit Geisterkindern, ja, wie mächtig die auch sind, ne? Und das ist halt hier genauso. Und die, und Rhonda schafft es dann halt in letzter Sekunde, diesen Fahrstuhl hochzunehmen, hat auch noch die Gelegenheit, die anderen Kinder zu retten, indem sie denen den Schlüssel hinwirft für den Fahrstuhl. Sie macht es aber nicht, weil ich denke, dass auch sie weiß, nee, ihr müsst jetzt dafür ganz hart bestraft werden, an der Halloween-Nacht. Und jetzt seid ihr die Opfer. Weil ich habe mich an die Regeln gehalten. Ne?
So sieht's ihr nicht. So sieht's aus. Und dann kommen halt wirklich die Schulkinder quasi aus diesem Steinbruch, was so da denn auch schon, ja, ist halt nicht wie so ein toter Steinbruch, das ist alles so sumpfartig, ne? Mhm. Und dann kommen dann da alle da
aus. Mit so einem Wasserloch.
Ja, die kommt. Es sieht auch wirklich gruselig aus, alles so mit. Das finde ich auch so schön an den Filmen, ne? Also, der hat eben, der ist lieb, nett, aber hat auch wieder ein paar gruselige Momente und auch extrem brutale Momente. Er ist eine total schöne Balance aus diesen Sachen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sagen, er ist ab 16, ob man sagen könnte, kann man mit Kindern gucken? Ich würde fast sagen, ja. Ich habe auch ganz brutale Sachen ausgehalten, keine Ahnung, vielleicht sind die Kids heute auch empfindlicher.
Ja,
Aber
es
ich
wird ja
liebe
aber auch ein
diese.
bisschen, ja, es wird ja auch immer ein bisschen, also Michael Dorothy sorgt auch dafür, dass dieser Film immer auch mit einer ordentlichen Portion Humor versehen ist, was
Immer
die
mit einem
ganze Stimmung
Augenzwinker, ne? Immer mit so einem
immer,
Augenzwinker.
genau, immer so auflockert und tatsächlich auch mehr an so ein Märchen erinnert, als an einen Horrorfilm.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen macht er ja auch an so einem Feiertag wie Halloween total Spaß, der Film, weil der eben so ausgewogen ist. Der man gibt einen, bringt einen so richtig in so einen relaxten Zustand. Übrigens voll krass, ne? Die Kids, habe ich gelesen, in dem Bus, ne? Die ins Unglück gefahren worden sind und auch später hinter den Masken sind wirklich alles Disabled Kids, ja, die gecastet worden sind.
Ja, krass.
Find ich irgendwie cool, dass
Ja,
man denen die
du
Rolle
hast.
auch eben gibt halt, ne?
Oh ja, ist immer cool, wenn Kids in solche Produktionen eingebunden werden und dadurch halt auch eine Wertschätzung erhalten. Ja,
Ja,
das ist immer,
genau.
das ist
Gerade eben.
wichtig und richtig.
Genau, das denke ich auch. Ne? Das ist am richtigen Platz. Ich gucke gerade, ja, du hast recht, vielleicht sind die irgendwie 12, 13, irgendwie so, ja. Auf jeden Fall die Geschichte finde ich auch extrem geil. Ne? Also du.
Ja, die ist auch cool, weil die halt auch durch eine super coole so Rückblendung erzählt wird, wie das damals abgelaufen ist. Auch wieder mit dem ultimativen Halloween-Vibes, wie dieser Bus da so eine von Laubblättern verwehten Straßen
Ah,
lang fährt in
ja.
diesem perfekten amerikanischen Vorstadt, ne? Und
Total.
auch hier gibt es natürlich einen Gedanken dahinter von Michael Gorthy. Es geht hier nämlich um die Ghost Children of San Antonio.
Okay.
Weil im Jahr 1974 ein Schulbus auf einer Bahngleise stehen geblieben ist und vom Zug erfasst wurde und alle 27 Kinder gestorben sind. Und seitdem ging so eine düstere Legende, so eine urbane Legende rum, dass wenn ein Auto stehen bleibt auf dieser Bahngleise, dass dann diese Geisterkinder kommen und das Auto von der Bahngleise runterschieben. Und dann haben die Amis sogar ihre ganzen Stoßdämpfer und Frontdämpfer mit so Mehl bepudert, weil sie dadurch beweisen wollten, indem man die Handabdrücke sieht von den Kindern, dass diese Kinder da wirklich, diese Geister da wirklich sich umhertreiben.
Krass, Alter. Du hast deine
Ja.
Hausaufgaben gemacht, ey. Krass, nee, das hatte ich zum ersten Mal jetzt gehört, ey. Aber
Ja, ganz lustig. Und das ist natürlich, und es ist auch eine coole Symbolik hier auch wieder hinter, weil Dorothy verbindet hier halt so soziale Schuld mit eben dieser Folklore. Und weil diese Kinder repräsentieren dann auch irgend so eine Art etwas, was die Gesellschaft im vor allem prüden Amerika halt auch lieber verdrängt.
Ja,
Ne?
was man
Und
verschließen möchte, irgendwo
genau,
bloß
genau.
nicht sichtbar machen möchte, genau.
Und der Busfahrer übrigens,
Steffen Bock.
Mr. Creek, steht aber für das kollektive Wegsehen. Ja? Und der Film verwandelt halt diese Tragödie in ein Märchen für eine Gerechtigkeit. Sprich, was du unterdrückst, kehrt zurück. Und an Halloween eben halt mit doppelter Macht. Und warum an Halloween? Warum ist es an Halloween möglich? Weil eben genau an Halloween diese Schwelle zwischen Leben und Tod, zwischen also quasi der Geisterwelt und der realen Welt, hauchdünn ist. Und hier quasi der Übergang sehr leicht und sehr wahrscheinlich stattfinden lassen kann. Und das lehrt uns auch eine richtige Regel, an die sich generell jeder halten sollte. Respektiere immer die Toten, aber vor allem an Halloween, weißt du?
Ja.
Und das ist tatsächlich auch dass Halloween nicht als Fest des Grauens, sondern ja als Nacht der Wiedergutmachung angesehen werden kann, ne?
Ja.
Indem diese Kinder dann eben zurückkommen, um einen alten Freund einen Besuch abzustatten im Nachhinein.
Das ist richtig, ne? Denn hier haben wir wieder die Geschichten, die ineinander greifen. Und das ist ja auch nur so ein Intro für am Ende die nächste wunderschöne Geschichte von dem Mr. Greg, ne? Der dieses Schicksal mit sich trägt, wahrscheinlich sein Grab tragen wird oder sehr wahrscheinlich, wir wissen es. Du hattest ja gesagt, ne? Er ist ja, ich finde aber, Mr. Greg ist halt so ein bisschen der Sündenbock. Klar, der hat es gemacht. Aber das ist halt der arme Busfahrer, die Eltern haben das Geld gegeben und gesagt, mach mal jetzt.
Ja.
Und der hat sich von dem Geld locken lassen. Aber Mr. Greg endet ja in einen paranoiden kleinen Säufer, aber auch so eine kleine Charles Dickinson-Geschichte, die wir denn da haben. Ne? Wie so ein, ich glaube, du
Die
hast es gerade gesagt.
Geister, die ich rief, Bro,
Ja, genau, richtig.
weil Mr. Creek, du hast Crack gesagt, ich glaube, der ist Creek, aber ich weiß es nicht mal so ganz genau.
Striker ist Creek, genau. Creek, ja,
Der ist
genau.
so ein richtiger, der ist so ein richtiger Halloween-Muffel, so ein richtiger Grinch an Halloween. Also er verstößt eigentlich jede Regel. Ja, er hat keine Kürbisse, er gibt keine Süßigkeiten, er verachtet Halloween und so weiter und so fort.
Genau, richtig.
Ne? Und deswegen, das ist jetzt, wir befinden uns jetzt in unserer letzten Geschichte. Und zwar kriegt er dadurch einen Besuch von Little Sam, unserem kleinen Sackboy. Weil das passt ihm überhaupt nicht, dass Mr. Creek irgendwie ja, jegliche Halloween-Regeln oder gegen jegliche Halloween-Regel verstößt. Und der will es ihm dann aufzwingen. Und dann entsteht halt so ein richtig unterhaltsamer und lustiger Kampf zwischen dem kleinen Sam und Mr. Creek bis zum bitteren Tod. Und das endet darin, dass dann am Ende nach dem Kampf halt Mr. Creek halt dasteht mit drei ausgebrochenen Zähnen und blutverschmiert und blauen Flecken nach diesem Kampf. Und er dann einwilligt und sagt, okay, alles klar, dann sind hier die Süßigkeiten und ich werde jetzt einen guten Halloween-Daddy spielen und den Kindern Süßigkeiten geben. Und das Coole, was hier dann am Ende passiert, in der letzten Szene, dann schließt er seine Tür auf und seine Tür ist mit 8 Schlössern versehen. Das hast du mir neulich erzählt, als wir mal kurz gequatscht haben über den Film. Ist mir gar nicht aufgefallen. 8 Schlössern. Macht halt diese 8 Schlösser auf, als es an seiner Tür klingelt und das Trick-or-Treat von draußen heißt, macht diese Tür auf und auf einmal stehen vor seiner Haustür die 8 Kinder, die er damals im Schulbus den Steinbruch runtergefahren hat und
So sieht's aus.
rächen sich quasi. Die Wiedergutmachung findet statt in der Nacht von Halloween und somit endet der Film. Um mal auf die Regeln von Halloween zurückzukommen, die dieser Film einem beibringt. Und es ist quasi so, dass man niemals die Jack-o'-Lanterns erlöschen soll, bevor die Nacht vorbei ist, denn es gilt als Schutzsymbol und erlischt das Licht, öffnest du den Geistern die Tür. Ja. Verweigere niemals Süßigkeiten an Trick-or-Treaters, denn damals, das Ritual gilt als Opfer für die Geister. Ne? Deswegen, man hat die früher Soul Cakes genannt, dass die quasi die Süßigkeiten nehmen anstatt die Menschen. Und wer nichts gibt, bricht den alten Pakt von Samhain. Ja. Und trage immer ein Kostüm, denn Kostüme schützen dich vor Geistern, indem du dich unter ihnen verbirgst.
Ja,
Und
genau.
ohne Maske bist du erkennbar unverwundbar.
So
Die
sieht's aus.
vierte Regel, die uns hier Trick or Treat beibringt, es gibt 7 insgesamt, respektiere die Toten und ihre Geschichten. Mach dich nie über Geister oder verfluchte Orte lustig oder die Opfer. Die
Ja.
fünfte Regel, prüfe deine Süßigkeiten, bevor du sie isst, denn nicht alles, was süß ist, ist harmlos. Das ist hier eine moderne Warnung aus einer urbanen Folklore. Und feiere Halloween, denn wer das Fest ignoriert, verspottet oder verflucht, lädt die Dunkelheit zu sich ein. Und Samhain ist eben ein uraltes Ritual, das eben hier den nötigen Respekt verlangt. Und die siebte Regel, die hier beigebracht wird in Trick or Treat, ist: halte dich an die Bräuche, denn jedes Symbol hat eine Bedeutung. Ja. Kürbis, Maske, Candy, Kostüme, nichts ist Zufall. Jede Tradition entstand als Schutz vor der anderen Seite. Und als Schlusswort von mir jetzt an der Stelle hat Michael Dorothy sinngemäß einmal gesagt, Halloween hat seine eigenen Regeln. Brichst du sie, wirst du bestraft, nicht weil du böse bist, sondern weil du vergessen hast, warum es sie gibt. Und deswegen ist Michael Dougherty für mich ein absolut geiler Typ. Hat es nochmal richtig abgerissen mit Krampus, dem Weihnachtsfilm, der für mich
jetzt auch
zu jedem Weihnachten im Player landet. Ja. Der ist auch düster, atmosphärisch, hat aber eine geile Weihnachtsstimmung. Ja.
Der hat so diesen diese Holiday-Filme, das hat er voll, der hat da so ein Feeling für einfach, so ein Händchen für.
Total, hundertprozentig. Und Status Quo ist so, dass wir haben jetzt Trick or Treat, den könnt ihr euch, wie gesagt, kaufen oder bei Primeline. Es gibt einen, der zweite Teil wurde anscheinend schon offiziell angekündigt, aber er befindet sich bei IMDb schon so 7-8 Jahre im Entwicklungsstatus. Yeah. Also hoffen wir, dass hier was kommt. Es gab eine Comicreihe, den Hersteller habe ich jetzt gerade vergessen, aber der hat schon vorgelegt, indem er Trick or Treat 2 rausgebracht hat als Comic. Ich würde mir den auf jeden Fall gerne mal durchlesen. Und wir hoffen, dass Trick or Treat 2 rauskommt. Regie, wenn es soweit ist, wird auf jeden Fall wieder Michael Dougherty machen. Also ich glaube...
Michael Dougherty hatte den ja auch angekündigt, selber. Also ja. Er hat ja auch ein großes Interesse. Es ist jetzt nicht nur so ein Studio-Projekt, weil es war ja sowieso am Anfang, dass die Studios so gar nicht so richtig den als A-Movie gesehen haben und den so krass gepusht und den unterstützt haben. Mhm. Der ist jetzt später erst zum Kult geworden. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin auch geduldig, kann ruhig ein bisschen länger dauern. Okay, 7 Jahre oder 6 Jahre sind echt ein bisschen hart. Ja. Aber lieber habe ich so und habe dann wieder richtig 4 oder 5 geile Geschichten, denen ich auch gerne zugucke und nicht nur irgendwie was zusammengekleistertes, nur damit du wieder Kohle machst. So.
Du, hundertprozentig, da bin ich bei dir. Aber stell dir mal vor, wie geil das wäre. Ja, es ist ja bei mir Pflichtprogramm an Halloween, Halloween 1 und 2, ne? Und auf jeden Fall Trick or Treat. Und wenn ich noch dann House of Thousand Corpses oder Tales of Halloween, ja, und oder. Aber stell dir mal vor, wie geil es wäre, dass wir an Halloween da sitzen, zu Hause, in unserer warm, geil, halloweenisch geschmückten Bude, magenvoll, einfach nur Vibes, und dann gucken wir uns an Halloween 1 und 2 und danach direkt Trick or Treat 1 und 2. Wenn ich das mal ganz kurz hier nochmal kurz einen Roundup machen kann, so wie es jetzt weitergeht. Also wir bringen 2 Wochen, kommt unser Halloween-Franchise-Ranking raus, wo wir alle 13 Filme von oben nach unten bewerten. Und am 31. kommt eine Special-Halloween-Folge raus, wo wir einfach, die ist einfach dazu da, um euch an Halloween in Stimmung zu bringen. Ja, das ist eine Episode, die könnt ihr laufen lassen, während ihr eure Kürbisse schnitzt. Sollte man nicht gerade irgendwie Simpsons Treehouse of Horror laufen, könnt ihr diese Podcast-Folge um 12 Uhr mittags laufen lassen oder am nächsten Tag und euch so ein bisschen abholen lassen zu Halloween. Wo kommt's her? Wie hat sich das alles entwickelt? Was sind die Traditionen, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir eingehalten haben? Einfach um so ein bisschen Stimmung zu verbreiten, und da freuen wir uns schon total drauf. Und ich würde sagen,
wir haben es, und ich sage, mehr gibt's nicht zu sagen, aber hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Danke dir dafür. Und in dem Sinne, Happy Spooky Season, liebe Leute. Bis in 2 Wochen. Wir freuen uns drauf. Haut rein. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.